Hallo, liebe Leute da draußen. Wir heißen euch wieder willkommen zu unserem Kopfhörer, dem Podcast der Elbphilharmonie für junge Leute. Ja, und wie jedes Mal möchten wir in diesem Podcast gemeinsam mit euch die Welt der Klänge, der Instrumente und natürlich die Welt der Elbphilharmonie, von uns nur liebevoll Elfi genannt, entdecken. Das möchten wir zusammen mit euch und heute sind mit dabei in der sogenannten Kids-Redaktion Colin, Anneke und Finn von der Stadtteilschule Rissen. Hallo ihr drei.
Moin.
Ja, hallo.
Wir sprechen heute über ein Thema, das ganz eng mit der Musik verknüpft ist, das Tanzen. Und dazu wollte ich euch erstmal fragen, wie ist denn das? Tanzt ihr gerne so?
Ja.
Ja, ja, hin und wieder, aber nur zu Hause. Mal nach dem Duschen oder so.
Nach dem Duschen?
Ja, wenn keiner im Haus ist und so.
Okay. Wenn dann jemand sieht.
Ja, bei euch auch, wenn euch keiner sieht oder geht
ja.
Ihr?
Ja.
Ja. Ja. Und so habt ihr irgendwie manchmal so Partys an der Schule, wo ihr...
Ja, aber die sind, ich glaube, die sind nur für Unterstufe.
Ja, ja, Unterstufenpartys. Genau, die U-Partys, die sind dann von der 5. bis zur 7. Das sind meistens so für Halloween oder wenn Fasching ist oder so. Ja, da wird sehr viel gefeiert, also so laute Musik und viel getanzt.
Also eigentlich zu so besonderen Gelegenheiten. Genau. Ja, genau. Ja. Was glaubt ihr denn, wie ist es eigentlich, seit wann machen Menschen das, seit wann tanzen die und warum eigentlich?
Ja, eigentlich schon seit immer, ne? Also seitdem Menschen überhaupt irgendwelche Klänge durch Steine oder durch irgendwo drauf trommeln oder so, immer ums Feuer getanzt. Vielleicht als Ritual, als Religion, als Zeichen der Liebe oder Freude.
Regentänze?
Ja.
Ja, das.
Wenn die Ernte mal ein bisschen nicht so gut ausfällt.
Ja. Ja, genau. Also es ist eigentlich von Freude. Manchmal, ich weiß gar nicht, ob es auch Trauertänze gibt. Ja, wahrscheinlich
stimmt.
Auch. Genau, aber immer was Feierliches und was Schönes. So. Ich habe gerade gesagt, das Tanzen hängt ganz eng zusammen mit der Musik und wie ist denn das? Könnt ihr euch vorstellen, dass man auch ohne Musik tanzen kann?
Ja, bestimmt.
Ja.
Ich glaube ja nicht so. Also vor einiger Zeit war ich noch so der Meinung, ja, kann man auch ohne. Aber ich habe es so ein bisschen zu Hause ausprobiert und das macht nicht so Spaß. Also es funktioniert, ist nicht unmöglich, aber das macht nicht so viel Sinn. Man hat halt keinen Beat oder keinen Takt, wo man sich drauf anpassen kann. Und ziemlich langweilig.
Tanzt so, wie du Lust hast.
Wir haben neulich auch schon mal in der Vorbereitung über diese Kopfhörerpartys gesprochen. Könnt ihr euch daran erinnern?
Ja.
Ja.
Wollt ihr vielleicht einmal kurz, falls das jemand, der zuhört, das nicht weiß, irgendwie einmal kurz erklären, wie das vonstatten geht?
Also es sind so meistens Partys, da werden einem Kopfhörer gegeben und da kann man auf diesem Kopfhörer einen Kanal aussuchen, wo dann Musik läuft und die jeweils auf was für einem Kanal man ist, haben die Kopfhörer so eine andere Farbe. Und dann sieht man auch von den anderen Menschen, die gerade auf dem gleichen Kanal sind und das gleiche Lied hören.
Mhm. Wie war das nochmal? Hat jemand das von euch schon mal ausprobiert?
Ja, ich habe das schon mal gemacht.
Finn, du. Und wie war das?
Ja, war ziemlich cool. Also das war ein Sommerabend im Garten von einem Freund. Und das war ziemlich entspannt. Also man musste halt nicht viel aufbauen. Man musste halt nicht sich Sorgen machen, dass sich irgendjemand kommt. Und sich beschweren. Das war eigentlich ziemlich cool, weil wenn man mal auf was anderes Lust hatte, konnte man was ändern. Und wenn man sich unterhalten wollte, konnte man die Kopfhörer einfach absetzen. Also es war einfach wie Pause machen. Und dann war es auch ziemlich witzig, die Leute anzugucken, wie sie einfach sich bewegen ohne Musik.
Ja, das und also jetzt, man kann das an der Farbe sehen des Kopfhörers, ob der oder die andere zu der gleichen Musik tanzt, aber hättest du das auch anders also rausfinden können, anhand der Bewegung nur?
Ich glaube nicht, nee.
Okay, wäre zu schwierig. Aber das wäre auch mal interessant, ob man das rausfindet, dass die Musik so stark beeinflusst oder das so klar macht, wer jetzt zu welcher Musik tanzt oder so.
Ich glaube, man merkt das schon teilweise so, wie die sich auch bewegen. Weil wenn man dann zum Beispiel irgendwie ein Schlagzeug hat und dann das hört man dann hört man ja den Beat und dann sieht man auch, wie die sich teilweise bewegen. Wenn die den sich Beat, halt immer beim Beat irgendwie bewegen, dann sieht man das, glaube ich, schon.
Ja, und wenn es halt echt schnell ist, also wenn die Tempounterschiede groß sind, ne? Eine ganz schnelle Musik und eine so ganz langsame und sphärische, wo man so ein bisschen, ja, größere Bewegungen macht vielleicht. Ja. Okay, ja, das Thema kommt eben auch von einem Konzert, auf das unsere Podcast-Folge ja vorbereiten soll. Das Schulkonzert heißt Disco und es wird im großen Saal stattfinden mit dem Orchester im Treppenhaus. Wir haben schon darüber gesprochen, ein Orchester mit Disco-Musik. Was waren so eure ersten Ideen dazu? Wie funktioniert das oder wie klingt das oder was passiert dann überhaupt?
Also das Erste, was ich dachte, war so ein bisschen Verwirrung. Weil ich kenne ja das nur so, dass man das halt so zu klassischer Musik macht, wo man vielleicht nur sitzt. Langsamer Walzer habe ich irgendwie so im Kopf gehabt. Ich kenne mich damit auch nicht so groß aus. Mhm. Aber das war so der erste Gedanke, an den ich gedacht habe. Und nicht so an sowas Schnelles, sowas Neues, so was Frisches, ja.
Also ich war auch sehr relativ ein bisschen verwirrt. Ich habe am Anfang nicht so richtig gewusst, wie soll das klappen. Aber nachdem wir uns halt ein Video angeguckt haben, habe ich halt gesehen, wie die Instrumente so unterschiedlich benutzt haben für unterschiedliche Sounds. Und das war sehr interessant.
Hast du noch ein Beispiel im Kopf?
Also ich weiß, dass die Flöten manchmal nur einmal so immer im gleichen Takt einen Sound gespielt haben. Und
Hörst ihr noch ein Beispiel irgendwie?
Nicht so richtig, aber ich habe halt bei Disco an so eine normale Disco gedacht. Irgendwie. Ja. Ich habe mich schon gewundert, wie das im großen Saal gehen soll.
Ja, wir sind ganz gespannt. Genau. Und also, ihr habt ja gerade schon gesagt, also das Orchester im Treppenhaus ist irgendwie so ein bisschen anders oder die machen das ein bisschen anders als ein normales Orchester. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, was ein sozusagen normales Orchester ist. Und Finn, du hast dich ein bisschen schlau dazu gemacht, woher der Begriff überhaupt kommt. Und welche Instrumente da in der Regel dazugehören, was hast denn du rausgefunden?
Also ich habe erstmal herausgefunden, dass Orchester aus den Amphitheatern aus dem alten Griechenland kommen, wo das zwischen der Zuschauerreihe und der Bühne so ein Halbkreis ist, wo die dann standen und tanzen konnten. Und ich habe auch so ein bisschen den Unterschied gefunden zwischen einem Symphonieorchester, was so zwischen 80 und 100 Leute dann sind, und ein Kammerorchester, was zwischen 10 und 20 Leuten sind, was ja das Orchester im Treppenhaus, das ist ein Kammerorchester.
Genau, ja, die sind eher kleiner besetzt und ich glaube, die sind auch mal weniger und mal sind es mehr, aber die sind so ein bisschen flexibel. Ja, stimmt, genau. Anneke, du hast dich so ein bisschen schlau gemacht, genau zum Orchester im Treppenhaus. Was hast denn du noch rausgefunden?
Ich habe herausgefunden, dass sie 2006 gegründet wurde, dass sie Orchester im Treppenhaus haben, weil sie anfangs nur in Treppenhäusern gespielt haben.
Also, dass der Name daherkommt, ja.
Ja, dass sie so Darkroom-Konzerte machen, sage ich mal, und auch so Disco. Und dass sie es ohne Elektronik machen, dass der Hauptsitz in Hannover ist und dass sie sich sehr oft neue Konzertorte suchen, also jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nur zum Beispiel in der Effi spielen, sondern auch woanders halt.
Okay, das klingt ja schon mal ganz interessant, oder? So zu gucken, was die sich wohl ausgedacht haben. Ja, und damit ihr da draußen, die zuhört, noch ein bisschen besseren Eindruck von der Musik auch bekommt, die euch erwartet, habe ich mal zwei Stücke aus dem Programm mitgebracht, aus dem Programm Disco. Und wir hören da einmal kurz rein in totale Haptik. Ja, ihr habt ja schon vorhin gesagt, dass die Töne auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt werden, produziert werden, also anders als sonst eben auf dem Instrument. Und das, was ihr eben gehört habt, also so beim ersten Hören, hättet ihr da sofort gedacht, okay, das ist ein Instrument, das anders gespielt wird, oder hättet ihr vielleicht doch gedacht, das ist ein Computersound?
Ich hätte schon gedacht, dass da also ein, zwei Instrumente konnte man schon bisschen raushören, aber so den Rest hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt ein Instrument halt wäre.
Also ich glaube, es wäre eher so ein anderes Instrument gewesen, zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da nimmt man einen Stock und da hat man, das Instrument, da kann man so reiben.
Ja, so eine Ratsche.
Genau.
Ja, dieses dicke, dicke, diese genau, und das ist eigentlich, das machen die mit einer Geige und mit so ganz viel, die pressen einfach den Bogen sehr und dann gibt es so einen harten Klang. Genau, und das wissen ganz viele nicht, dass man das so herstellen kann, so einen Klang. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man das dann sieht, im Konzert zum Beispiel. Wir hören noch einen anderen Song rein, der heißt Schwarmdefekte. Und wie ist der Tanzfaktor bei der Musik? So von 1 gar nicht bis 10, was würdet ihr sagen?
Schon eine 7.
Also 7, okay.
Ich würde eher sagen so eine 5.
Eine 5, ein Anneke?
So dazwischen 6, würde ich sagen.
Ah, okay, dann geben wir eine 6. In Ordnung. Du hattest doch eine Idee zu der Musik, Finn.
Mich hat der Song irgendwie so ein bisschen an so eine Szene aus so einem Agentenfilm oder so erinnert. Wie so der Agent in einer Alleine in der dunklen Gasse so gerade auf die Kamera zuläuft. Irgendwie hat mich das so, es hat so was Spannendes drin. Mhm. So was Ruhiges, aber trotzdem, dass man aufpasst, was so als nächstes passiert.
Ja, das ist ja fürs Konzert nicht das Schlechteste, oder? Dass man ein bisschen aufpasst und guckt, was passiert. Da sind wir sowieso gespannt. Okay, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen zum Konzert vorbereitet, schon auch vorab. Und zwar auch vor allem, weil wir gleich noch zwei Interviewgäste begrüßen dürfen. Das sind Tine und Sebastian. Das sind beides MusikerInnen vom Orchester im Treppenhaus. Und ihr drei, Colin, Anneke und Finn, habt ein paar Fragen für die gesammelt. Und die könnt ihr ihnen jetzt stellen.
So, die erste Frage ist, wolltet ihr schon immer Musikerinnen werden?
Also ich glaube, dass ich das innerlich wahrscheinlich schon immer irgendwie wusste. Aber ich habe das, also man wird das halt, wenn man viel Musik macht, so in der Jugend und so und viel Jugendorchester spielt und so, wird man immer gefragt, oh, möchtest du das beruflich machen und so. Und ich habe dann ganz lange immer gesagt, weiß ich noch nicht so genau, weil ich mich da nicht so festlegen wollte und weil da ja dann auch viele Erwartungen auch immer gleich mitschwingen und so. Und ich habe das relativ kurzfristig entschieden. Ich glaube, so ein, zwei Jahre vorm Studium war es für mich dann klar, dass ich das gerne studieren möchte. Und ja, dass ich das dann auch offiziell sozusagen auf die Frage, willst du das beruflich machen, dann gesagt habe, ja, möchte ich gerne machen. Hat ein bisschen gedauert bei mir. Ich glaube, viele andere sagen das schon ganz früh mit 15, das will ich auf jeden Fall machen. Das war bei mir nicht so.
Okay, wir haben schon rausgefunden, wie ihr auf den Namen gekommen seid, Orchester im Treppenhaus. Also im Internet stand, dass ihr halt früher die ersten Konzerte in wirklich einem Treppenhaus hattet. Und wir wollten fragen, wie ihr darauf so gekommen seid, weil also es ist jetzt nicht so ein normaler Ort, sage ich mal, zum Orchesterspielen.
Ich bin halt 2014 erst dazugekommen für dieses Disco-Projekt. Das war mein Einstiegsprojekt. Daher kann ich gar nicht sagen, warum da irgendjemand in diesem Treppenhaus gespielt hat. Da war ich nämlich noch gar nicht dabei. Vielleicht weiß Tine das.
Boah, ich weiß das auch gar nicht mehr so richtig. Also es ist echt schon lange her. Also ich sage jetzt einfach mal so, also das war auf jeden Fall, die ersten Konzerte waren im alten Treppenhaus vom Schauspielhaus. Das ist so ein wunderschöner Aufgang, so ein richtig schöner alter Treppenaufgang mit schönen alten Fliesen an der Wand und auf dem Boden. Und ich glaube, wir hatten in der Zeit wahrscheinlich da irgendwie auch gespielt, vermute ich mal. Und dann war einfach der Raum irgendwie frei. Oder wir waren auf der Suche nach schönen Räumen und das hat sich irgendwie angeboten, passte von der Größe und es war einfach ein schöner Raum. Und da haben wir dann einfach angefangen, die ersten Konzerte zu machen, bis wir gemerkt haben, das wird ein bisschen klein und wir brauchen ein bisschen mehr Platz.
Aber wir haben auch das erste Disco-Konzert wieder in genau diesem Treppenhaus gespielt.
Ja, stimmt. Genau. Ja.
Es ist einfach ein mega cooler Ort. Also wenn ihr mal in Hannover seid, da beim Schauspiel vorbeizuschauen, die Cumberlandsche Galerie, das Cumberlandsche Treppenhaus, es ist fantastisch. Es ist mega.
Ich habe noch eine dritte Frage. Und zwar, wie unterscheidet ihr für euch Orchester und eine Band? Also hat das für euch irgendwelche großen Unterschiede bei der Vorbereitung oder sowas?
Ja, also ich denke, ich kenne wenig Bands, die mehr als 5 Mitglieder haben. Ich glaube, das wäre für mich so der größte Unterschied. Irgendwie, ich glaube, ab 5 nennt man es spätestens Ensemble. Zumindest auch irgendwie, wenn ich jetzt mir so Jazzbands anschaue, so ab 5 Leuten sind es meistens dann irgendwie, heißt dann Large Ensemble oder irgendwie sowas. Und keine Ahnung, über 10 fängt es dann irgendwie an, orchestrisch zu werden. Und sonst ist es, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund, dass ich halt klassische Musikensembles einfach ganz selten Band nennen.
Noch eine Sache dazu. Findet ihr, dass ein Orchester oder eine Band, also so wie ihr seid, eher so familiär ist?
Boah, schwierige Sache. Ich glaube, das kommt total drauf an, was das für Menschen sind. Ich glaube, man kann sowohl als Band sehr familiär miteinander sein, gerade wenn man so auf Tour ist und dann viel Zeit einfach miteinander verbringt, viel ja auch emotionale Erlebnisse, so ein Konzert oder so ein Gig zusammen hat. Aber genauso auch als Orchesterensemble, wenn man ist da ja auch viel unterwegs oder ja, hat dann eben auch viele Erlebnisse zusammen. Ich glaube, das geht beides. Das kommt, glaube ich, immer sehr drauf an, ob es einfach untereinander gut harmoniert und ob man sich einfach gerne mag und gut versteht.
Und wir sind ja fast so ein Orchesterchen. Also ich glaube, ab 40, 50 Leuten, da wird es vielleicht weniger familiär.
Ja, dann wieder eine Frage von mir. Und zwar, wie seid ihr darauf gekommen, eine neue Musik- und Konzertrichtung mit klassischen Instrumenten einzuschlagen?
Ich weiß gar nicht, was Sebastian dazu denkt. Ich habe da tatsächlich auch nochmal drüber nachgedacht, so in Vorbereitung auf das Interview jetzt. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das war. Also wir versuchen immer schon mit unseren Formaten, mit den Sachen, die wir so machen, mit dem Orchester im Treppenhaus, möglichst spannende und neue Sachen irgendwie zu machen, damit wir halt wirklich ja die Leute begeistern können und einfach ja was machen, was nicht alltäglich ist, was wirklich neu ist und auch junge Leute eben ja für klassische Musik zu begeistern, wenn sie vielleicht von Haus aus jetzt nicht so den Zugang haben. Ja, und ich glaube, dadurch, dass wir auch alle gerne nicht nur klassische Musik mögen, sondern auch gern abends auch mal im Club sind und gern tanzen, kam mal auf die Idee, dass man das doch einfach mal, es wäre doch cool, wenn man das mal mit unseren Instrumenten machen könnte. Und dann, ja, hat sich das so entwickelt. Ich weiß nicht, was hast du da in Erinnerung? Ist auch schon so lange her, ne, Sebastian?
Also ich wurde ja angefragt für das Projekt, um da einzusteigen. Aber ich glaube, es war so eine Zeitgeistfrage, so mit Alarm Wall Sound, Brandbrauer Frick, Too Many Zoos. Da gab es ja eine ganze Reihe von Bands, so die frühen 2010er, die halt angefangen haben, so Techno mit akustischen Instrumenten zu machen. Ich glaube, das war einfach so eine Sache, das war einfach irgendwo in der Luft. Das war cool und da hatten wir Bock drauf.
Okay, dann war noch eine Frage, wie der Ablauf des Konzerts sein wird.
Also, es geht los mit einem Stück.
erstmal kommen wir rein.
Erstmal kommen wir rein, stimmt. Es gibt noch auf keine Musik, bevor wir nicht da sind. Naja, das Stück, also das Ding ist, das ganze Konzertprogramm hat sich auch entwickelt. So bei den ersten Konzerten hatten wir quasi Stück, Pause, Stück, Pause und so weiter. Und mittlerweile haben wir für die Stücke quasi so kleine Übergänge gebastelt, dass es fast so ein bisschen ineinander übergeht, wie ein DJ vielleicht auch Songs miteinander mischen würde. Insofern gibt es halt Blöcke, die halt ungefähr ein Energielevel haben und dann gibt es halt sozusagen, wird wie bei einem DJ das Publikum eigentlich so durch verschiedene Energielevel geführt.
Okay.
Ich nochmal, wie fühlt ihr euch denn so vor so einem Auftritt? Also seid ihr aufgeregt oder freut ihr euch oder habt ihr Angst? Und was macht ihr so dagegen?
Also, bei mir ist es immer total unterschiedlich, je nachdem, was wir gerade so für ein Projekt spielen. Bei Disco ist es so, dass ich mich einfach immer mega freue. Also macht einfach so Bock. Also da habe ich einfach immer Spaß. Angst habe ich da nie davor, weil das läuft einfach gut. Das ist so, das macht auch keinen Sinn, Angst zu haben, weil das in erster Linie geht es darum, Spaß zu haben, wie auf der Bühne und natürlich auch die Leute, die zuhören. Und ja, ich gucke einfach, dass ich in einer guten Stimmung bin, dass ich selber ja gut drauf bin und entspannt bin, locker bin und ja, dann fokussiere ich mich auf die Musik und dann kommt der Rest von ganz alleine. Das läuft dann schon. Das Beste ist natürlich, wenn dann auch die Leute im Publikum, wenn die dann auch Bock haben und dann auch langsam ein bisschen lockerer werden und auch anfangen zu tanzen und so, dann gibt es dann so einen Ping-Pong-Effekt sozusagen zwischen Bühne und Publikum und dann, ja, da macht es für alle nochmal eine richtige Schippe mehr Spaß sozusagen.
Wie haben denn die anderen bei euch so aus der Familie und der Freundesgruppe so drauf reagiert, als ihr so gesagt habt, was ihr denn so überhaupt beruflich macht?
Also ich hatte relativ viel Widerstand in meiner Familie und musste da ja auch über die Jahre quasi mir so meinen Weg doch immer arbeiten, dass es nicht hieß, ja, der faule Herr Student, wann macht er denn seinen Abschluss? So ja, weiß ich nicht, aber ich war gerade mal wieder auf Tour. Aber generell so die meisten Freunde, die man halt dann auch über die Jahre halt wirklich ins Herz schließt, waren ja selbst MusikerInnen. Insofern ja, war das eigentlich immer ein schönes Miteinander und sich gegenseitig zuhören, unterstützen, sich miteinander freuen, wenn Aufführungen gut waren, sich unterstützen, wenn Aufführungen mal mäßig waren. Generell eigentlich immer ein sehr tolles Umfeld.
Also man muss ja üben, wenn man Instrument spielt. Und ich wollte fragen, wie das bei euch so als Kind war. Also ihr spielt wahrscheinlich ja schon ein bisschen länger. Ich habe mal ein Instrument gespielt und ich habe nie geübt, weil ich das immer vergessen habe, ehrlich gesagt. Und dann habe ich auch irgendwann aufgehört. Und ich wollte fragen, wie das so bei euch ist mit dem Üben.
Bei mir war es als Kind so, dass ich habe mit 6 Jahren, glaube ich, habe ich mit Klavier angefangen erstmal und dann mit 9 oder so mit der Flöte. Und bei uns zu Hause war das so, es hat einfach so, irgendjemand hat immer irgendwie auf dem Klavier geklimpert oder die Geige gekratzt oder das Cello gequält oder so. Also es war immer irgendwie Musik so. Und das war eigentlich, also vergessen konnte ich das gar nicht, weil die Musik war einfach ringsrum sozusagen. Und ans Klavier, da habe ich mich immer ziemlich von alleine gesetzt. Da habe ich einfach auch einfach Lust drauf gehabt und es kam einfach so aus mir heraus. Und Flöte, da war ich ziemlich faul am Anfang, muss ich sagen, weil das so leicht ging für mich. Also das war alles viel leichter als Klavier, weil bei Klavier gibt es ja so viele Noten und 2 Hände und auch noch 2 Füße, die man da irgendwie benutzen muss. Und in der Flöte war das viel, viel einfacher. Und dann in der ersten Zeit habe ich tatsächlich einfach nur, ich habe 5 Minuten vorm Unterricht mal ein bisschen gespielt und dann ging das so. Aber das ist natürlich dann, ja, nach 1-2 Jahren ist das mehr geworden und ja, als ich das dann besser konnte und dann auch mit anderen zusammengespielt habe, habe ganz viel auch immer so Trio gespielt, 3 Flöten, 4 Flöten und so, da habe ich dann schon eigentlich jeden Tag so geübt und das hat mir auch Spaß gemacht. Also klar gibt es auch, ich glaube, bei jedem gibt es immer mal so eine Durchstrecke, wo man vielleicht nicht so mega Lust hat, so ewig lang zu üben. Ja, im Großen und Ganzen, mir hat es auf jeden Fall immer Spaß gemacht, mit anderen halt zusammen Musik zu machen. Deswegen habe ich mich dann irgendwann auch auf die Flöte mehr verlegt, weil ja, Klavier ist so ein bisschen so ein EinzelkämpferInnen-Instrument. Und ja, mit der Flöte konnte man immer mit anderen Leuten spielen. Das war immer super. Das war meine Motivation.
Ich habe halt als Kind noch gar nicht Musik gemacht. Ich habe erst mit 13 angefangen, Klarinette zu spielen. Aber da hatte ich eigentlich danach so immer Bock. Also ich hatte einfach immer Lust zu üben. Ich wollte immer irgendwelche Sachen ausprobieren. Ich habe improvisiert, ich habe komponiert und es war einfach cool, immer irgendwas mit dem Instrument zu machen. Insofern.
Ich wollte euch dann auch nochmal fragen, wie ihr so zusammengekommen seid, also wie ihr das Orchester gegründet habt.
Die allermeisten, die im Orchester sind, kommen aus Hannover beziehungsweise haben in Hannover an der Musikhochschule studiert. Und wir haben uns sozusagen um Thomas, das ist unser künstlerischer Leiter, kann man sagen, unser Oberboss, auch wenn er das jetzt wahrscheinlich nicht so gerne hört, aber irgendwie ist das ja doch. Der hat sozusagen um sich herum seine MusikerInnen geschart, weil er, also er hat da auch studiert, Dirigieren eben. Und ja, im Laufe so eines Studiums braucht man als Dirigent natürlich, ja, immer, hat man immer Projekte, wo man MusikerInnen braucht und dann fragt man die Leute, die da studieren. Und ja, die meisten, ja, kannten Thomas eben aus dem Kontext und also es war auf jeden Fall seine Idee und ja, so hat sich das dann allmählich zusammengefunden. Am Anfang war es wirklich auch nur so ein Projekt im Jahr oder so und dann wurden es 2 draus und ja, irgendwann wurde es dann immer mehr.
Wenn ihr jetzt ein anderes Instrument spielen müsstet, sage ich mal, anstatt die ihr momentan habt, welches würde es dann sein?
Also wie weit würde man das jetzt fassen? Ich spiele auch noch Basssaxophon. Aber das ist sehr ähnlich. Ich habe jetzt gerade vorletzte Woche auf dem Flohmarkt eine Posaune gekauft. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich Posaune spielen. Ich finde Posaune schon ziemlich cool. Ich hasse Klavier zu spielen.
Also ich würde, wenn ich ein anderes Instrument wählen müsste, würde ich auf jeden Fall die Flöte wählen. Weil ich die einfach am schönsten finde. Und dann finde ich aber auch noch Cello ziemlich schön, muss ich sagen. Das hat nochmal ein bisschen anderen Klang und ist so, auch so von der Haltung her, das ist so dieses Umarmende, mag ich total gerne und es klingt sehr schön, finde ich.
Das Kopfhörerquiz.
Ja, also vielen Dank erstmal für das Interview. Wir haben viele neue Sachen erfahren und wir wollten euch jetzt gerne noch etwas testen und zwar zu den Dance Charts der letzten Jahrhunderte. Mal schauen, ob ihr da was von kennt. Müsst ihr gar nicht alles kennen, aber es ist vielleicht auch ein guter Überblick über das, was so an Tanzmusik geschrieben wurde. Und Anneke hat eben schon die Nummer 4 gewählt. Wir hören mal rein.
Die erste Tanzmusik.
Was sagt ihr dazu? Kennt ihr das? Habt ihr irgendwie eine Ahnung, ein Bild, was das sein könnte?
Ich hab's bestimmt irgendwann mal gehört, aber mir fällt jetzt nichts dazu ein, sage ich mal so.
Okay.
Ja, also mir kommt es auch sehr bekannt vor. Also so, als hätte ich es irgendwo schon mal gehört, so irgendwie aus einem Märchen oder sowas.
Mhm. Ist das nicht irgendwie eine typische Ballmusik, so in Filmen?
Ist das nicht aus der Eiskönigin? Doch, wo die sich so alle treffen und dann so tanzen.
Ihr seid schon ganz schön nah dran so, aber was würdet ihr denn sagen? Ist es eine alte Musik, ist es eine neue Musik?
Ich glaube gar nicht so alt, würde ich sagen.
Ich sag, das ist schon ziemlich alt.
Okay, also was ist alt bei euch? 5 Jahre, 50, 500?
10 Jahre, 20 Jahre so.
Ich sag
20
100.
Jahre, 30 Jahre.
Mhm. Okay, ist tatsächlich ziemlich alte Musik und zwar von 1686, also über 300 Jahre alt, von einem Herrn, der hieß Jean-Baptiste Lully. Das ist das Menuett aus Acis und Galatée. Das ist eine Oper. Ich habe das vorher noch nicht gehört, aber dieser Herr Lully ist sehr berühmt. Der hat mit das erste Orchester dirigiert mit einem großen Stab, mit dem er immer auf den Boden gestampft hat und irgendwann war er so euphorisch beim Stampfen, dass er auf seinen Fuß diesen Stab gestampft hat und dann ist er irgendwann an der Blutvergiftung von dieser Verletzung gestorben. Und er hat eben sehr viel Tanzmusik gemacht am französischen Hofe. Also ihr wart tatsächlich total nah dran, also zwar jetzt nicht die Eiskönigin, aber schon am Königshof. Das ist so das, was man als tatsächlich Tanzmusik aus dem Barock und so, also wirklich so standardmäßig kennt.
Zweite Tanzmusik.
Also ich glaube, wir alle kennen das auf jeden Fall, aber mir fällt der Name nicht ein. Mhm.
Gefällt es euch denn?
Ja.
Ja.
Das klingt ja, auch wieder wie in so einem Horrorfilm. Was heißt die Horrorfilm? So Verfolgungsjagd, irgendwie so. Okay. Anfang, am Ende nicht so, aber Anfang.
Okay. Ja, ein bisschen dunkel, stimmt. Ja, ja. Genau. Das ist der ungarische Volkstanz Nummer 5 von Johannes Brahms. Also Johannes Brahms war ein Hamburger Komponist, sehr berühmt. 1869 ist er geschrieben oder rausgekommen, also auch schon ein bisschen älter. Und ja, die Melodien, die Brahms benutzt hat, das waren halt so Volksmelodien aus Ungarn. Also auch eher was sehr Volkstümliches dann.
Die dritte Tanzmusik. Mind your business and leave my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life.
It's my life, my world.
It's my life.
It's my life.
das ist der Song It's My Life.
Ja. Genau, wisst ihr, von wem das ist?
Nö.
Nein.
Okay. Ist auch eher so aus meiner Jugendzeit. Ist von
den
Dr. Alban.
Ja, sogar nur.
Ja, genau.
Ja, aber meine Mutter hat mir auch immer so alte Schinken
von. So alte Schinken, ja, danke. Habt ihr ungefähr, also wann, von wann ist der alte Schinken? Was denkt ihr, wie alt er ist?
1980.
Nee, nicht ganz so alt. Also das war ein Nummer 1 Chart-Hit sozusagen von 1992.
Vierte Tanzmusik.
Das, I'm good oder I'm blue oder sowas.
Ja, genau. Also da gibt es zwei Versionen, gell? Und das war jetzt eigentlich die von David Guetta und Baby Rexha. Ich habe keine Ahnung.
David Guetta,
I'm good. War nicht das Original, und zwar, das ist sehr frisch und das ist die Nummer 1 vom März 2023.
Die fünfte Tanzmusik. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for.
Also das ist In My Mind, das weiß ich ganz genau, den habe ich nämlich auf der Klassenfahrt gehört. Den
ich
haben
auch.
Wir auf und ab gehört.
Siebte
wir
Klasse.
Hatten so ein Tablet von der Lehrerin und das haben wir die ganze Zeit gehört. Das war so cool, aber ich weiß leider nicht mehr den.
Okay, also total richtig. In My Mind von Dinoro und Gigi D'Agostino. Und das war die Nummer 1 vom Dezember 2018. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge rund um alles, was tanzbar ist. Wir haben die Dance-Charts gehört und so einiges über das Orchester im Treppenhaus und auch zum Konzertdisco. Und es verabschieden sich jetzt von euch da draußen Colin, Anneke und Finn. Ich danke euch dreien fürs Mitmachen und euch, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, und wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast oder uns irgendwas anderes schreiben möchtet, dann gern unter podcast@elbphilharmonie.de. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Wir sagen Tschüss und hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin bleibt gesund und haltet die Ohren offen und neugierig. Euer Kopfhörerteam.